Menschen mit Imposter-Syndrom suchen sich manchmal unbewusst Jobs, in denen sehr viel Druck herrscht, in denen sehr viel Kritik geäußert wird oder wo man sehr viel auch so einer schlechten und giftigen Kultur ausgesetzt ist, weil das für sie quasi immer wieder die Bestätigung ist von eigentlich kann ich ja gar nichts. Ne? Also wenn mir Menschen das ständig zurückmelden, dass das alles nicht genug ist, dass mir da noch was fehlt, dass meine Kompetenzen nicht genug sind, dann bestätigt das immer wieder diese innere Annahme, und dadurch, dass wir ja alle Gewohnheitstiere sind und uns gerne wieder in Umgebungen aufhalten, die uns sehr vertraut sind, unbewusst, ne, es passiert nicht bewusst, kann es gut sein, dass wir immer wieder in Jobs kommen, wo wir genau diesen Mustern ausgesetzt sind, ne, und dieser Kritik und diesen negativen Rückmeldungen, weil es unser inneres Selbstbild so sehr bestätigt. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen im Gesund-Arbeiten-Podcast. Ich bin Dr. Eva Elisa Schneider. Ich bin Psychologin und Psychotherapeutin und ich hoste diesen Podcast, in dem es um mentale Gesundheit im Job geht. Erst einmal, ihr Lieben, ganz, ganz lieben Dank für euer super tolles Feedback zu meinem Buch. Ich bekomme immer wieder Nachrichten von euch. Ich sehe es auf Instagram, ich sehe es in den Rezensionen bei Amazon, dass ihr unglaublich viel daraus mitnehmt. Und dafür möchte ich unbedingt Danke sagen, weil es sich anfangs, wenn man so ein Buch rausbringt, so anfühlt, als würde man sich so total nackt machen. Weil man ja noch gar nicht weiß, hey, sind die Inhalte irgendwie interessant für andere Menschen als nur für mich, weil ich finde es super spannend. Ne? Wie kommt das an? Was nehmt ihr daraus mit? Was bleibt vielleicht auch besonders hängen? Und da kommt gerade ganz viel Rücklauf und das freut mich wirklich total, dass ihr so begeistert seid von dem Buch. Also danke, danke, danke dafür. Und wer es noch nicht hat, der findet den Link auf jeden Fall zum Buch in den Shownotes. Noch ein kleiner anderer Hinweis, bevor ich euch das heutige Thema vorstelle. Und zwar bin ich aktuell in der Themenplanung für 2025 und ich möchte euch gerne dazu einladen, mir eure Themenwünsche zu schicken, gerne über LinkedIn oder über Instagram, einfach eine kurze Nachricht, was euch interessieren würde. Denn ich gehe natürlich immer gerne auf eure Wünsche ein. Und das Thema, was wir heute haben, das ist schon ganz, ganz lange auf meiner Liste und ich weiß, dass einige von euch sich das gewünscht haben, deswegen stelle ich es euch mal vor. Es geht um das Imposter-Syndrom. Das Gefühl, dass wir Hochstapler oder Staplerinnen sind und jeden Moment auffliegen könnten und uns ständig so Gedanken durch den Kopf gehen wie, eigentlich kann ich das gar nicht und es ist nur eine Frage der Zeit, bis das alles rauskommt. Ich selber habe das regelmäßig und auch wenn ihr von außen jetzt vielleicht denkt so, haha, das ist ja totaler Quatsch. Andere Leute, die das kennen, die dieses Gefühl kennen, dieses Impostergefühl kennen, die wissen, von außen sagen Menschen einem ständig, dass das total absurd ist, aber innen drin läuft trotzdem diese ständige Angst mit, dass man eigentlich gar nichts kann und jeden Moment auffliegen könnte. Und tatsächlich ist das sehr weit verbreitet und deswegen widme ich mich in der Folge heute zum einen der Frage, was denn das Impostersyndrom eigentlich genau ist, was das ausmacht, und ihr werdet wahrscheinlich auch erschreckend viele Dinge darin feststellen, wo ihr bestimmt merkt, das kenne ich auch von mir. Außerdem werde ich beantworten natürlich, wie es sich äußert und vor allen Dingen auch im Beruf äußert, weil das Imposter-Syndrom sehr stark auf Leistung bezogen ist und auch wie wir uns dadurch eventuell selber sabotieren, ohne dass wir das merken. Und natürlich habe ich auch wieder Tipps mitgebracht, was wir denn gegen das Imposter-Syndrom tun können und übrigens auch, wie wir Kollegen und Kolleginnen unterstützen können, die regelmäßig so Imposter-Gefühle haben. Also kurzum, es wird eine richtig reichhaltige Folge. Lass uns mal anfangen. Ich habe es eben gerade schon kurz angeschnitten, was das Imposter-Syndrom eigentlich ist. Also mal kurze Begriffsklärung. Das Imposter-Syndrom wird auch oft Hochstapler-Syndrom genannt. Das ist ein psychologisches Phänomen, bei dem die Menschen, die darunter leiden, trotz ihrer Erfolge oder wirklich sehr guter Leistungen ständig das Gefühl haben, eigentlich nicht kompetent zu sein, nicht zu genügen oder es eigentlich gar nicht alles zu können. Ne? Sie glauben, dass das einfach total der Irrtum ist, dass sie zum Beispiel in der Rolle sind, in der sie jetzt sind oder dass sie vielleicht bestimmte Dinge erreicht haben und glauben auch, dass sie diese Leistung oder auch diese Erfolge gar nicht verdient haben und wirklich jederzeit eigentlich enttarnt oder entlarvt werden könnten. Ne? Dass da jemand kommt und sagt, hey, hier ist der Beweis, du kannst das eigentlich alles gar nicht. Alles, was du hier bis hierhin geschafft hast und erreicht hast, ist einfach totaler Blödsinn. Das ist einfach nur Glück und Zufall gewesen. Und genauso empfinden die Menschen das selber auch oft. Ne? Sie glauben ganz oft, dass das, was sie erreicht haben, ihre Erfolge, ihre Leistung, wirklich nur darauf zurückzuführen ist, dass sie halt Glück hatten zum Beispiel oder dass irgendwie Zufälle sich dahin geführt haben, aber dass eigentlich alles ein Riesenmissverständnis ist und sie da ja eigentlich gar nicht hingehören. Ne? Und sie glauben, dass andere ihre Fähigkeiten einfach total stark überschätzen und das einfach, wie gesagt, so ein ganz Riesenmissverständnis ist, dass sie in der Position sind, in der sie gerade sind. Was beim Imposter-Syndrom ganz spannend ist, ist, dass das immer in Bezug auf Leistung auftritt. Und deswegen ist es auch im beruflichen Kontext so relevant. Es tritt nämlich nicht in sozialen Situationen auf. Also da haben wir nicht das Gefühl, dass da irgendwas falsch ist oder dass wir da irgendwie entlarvt werden könnten, sondern es geht wirklich immer darum, konkrete Leistung zu erbringen. Und das führt natürlich dazu, dass wir sehr viele Selbstzweifel haben in den Dingen, die wir tun. Mir ist noch wichtig an der Stelle zu sagen, dass das Imposter-Syndrom keine klinische Diagnose ist. Es ist aber durchaus ein Phänomen, was wir beobachten können. Und es betrifft auch Menschen aus allen Gesellschaftsschichten und allen Berufsgruppen. Es gibt so ein bisschen unterschiedliche Zahlenlage dazu. Es wird oft darüber gesprochen, dass um die 70% der Menschen schon mal irgendwie Berührung mit diesem Gefühl hatten, diesem Imposter-Syndrom, also das Gefühl, einfach eigentlich gar nichts zu können und jeden Moment aufliegen zu können. Da ist aber die Evidenzlage dazu sehr gemischt. Also diese Zahl mit so ein bisschen Vorsicht genießen. Es wurde außerdem ganz lange angenommen, dass das Imposter-Syndrom hauptsächlich Frauen betrifft. Und das ist aber falsch. Also aktuelle Studien zeigen, dass Männer auf jeden Fall auch unter diesem Phänomen leiden und dass es auch relativ ähnlich verteilt ist. Also befreit euch bitte von dem Gedanken, dass Frauen davon häufiger betroffen sind. Was wir tatsächlich aber sagen können, ist, dass Frauen natürlich häufiger unter einer gewissen Beobachtung steht, wenn es um ihre Leistungen und Erfolge beispielsweise geht, weil das einfach durch viele patriarchale Strukturen bedingt ist. Was wir auch wissen, ist, dass Imposter-Syndrom sehr stark vertreten ist unter Menschen aus marginalisierten Gruppen, die unter mehreren Formen der Unterdrückung leiden. Also Intersektionalität nennt sich das ja auch. Ne? Also wenn wir sozusagen mehrere Marginalisierungsformen in einer Person vereint haben. Ich mache das mal ein bisschen plastischer an einem Beispiel. Wenn wir zum Beispiel eine Frau haben, die schwarz ist, dann haben wir da mehrere Formen der Unterdrückung quasi vereint. Also zum einen, dass sie eine Frau ist, dass sie weiblich ist und zum anderen, dass sie schwarz ist. Und da kommen sozusagen zwei Unterdrückungsformen zusammen. Und das kann dazu führen, das nehmen wir jetzt mal an, diese Frau ist zum Beispiel in einem Unternehmen tätig, das überwiegend männlich und überwiegend weiß ist, dass sie in ihrer Rolle, die sie dort hat, egal was das jetzt für eine Position ist, die Annahme haben könnte, sie ist sozusagen nur als Quotenfrau oder Quotenschwarze da. Also wird sozusagen als Token benutzt, ne, um quasi so Diversität reinzubringen. Also das ist eigentlich totaler Quatsch, ne, weil wir natürlich Menschen nicht auf Basis von diesen Diversitätsdimensionen einstellen sollten, sondern aufgrund ihrer Kompetenzen und Fähigkeiten. Und da kann es eben eher mal dazu führen, dass Menschen aus marginalisierten Gruppen, die eben aus mehreren Unterdrückungsformen Eigenschaften haben, das Imposter-Syndrom dort stärker ausgeprägt ist, ne, weil sie das Gefühl haben, eigentlich kann ich ja gar nichts. Ich bin ja nur hier, weil ich eine Frau bin. Oder ich bin ja nur hier, weil ich schwarz bin. Oder weil ich eine schwarze Frau bin. Ne, und das kann tatsächlich sehr gefährlich sein in diesen Gruppen, weil das Imposter-Syndrom dadurch stärker ausgeprägt sein kann und die Zweifel, die Selbstzweifel an den eigenen Kompetenzen und Fähigkeiten viel höher ausgeprägt sein können. Und dem sollten wir uns auf jeden Fall bewusst sein. Kleine Seitennotiz auch noch an dieser Stelle. Es gibt übrigens auch ein Gegenteil vom Imposter-Syndrom, nämlich den sogenannten Dunning-Kruger-Effekt. Das Imposter-Syndrom beschreibt ja das Gefühl, dass die tatsächlichen Fähigkeiten, die wir haben, eigentlich sehr hoch sind, aber wir die einfach sehr niedrig wahrnehmen selbst. Ne? Und der Dunning-Kruger-Effekt ist genau das Gegenteil. Also, dass man selber die eigenen Fähigkeiten total überschätzt, ne, also die eigene Wahrnehmung, total überschätzt ist und die tatsächlichen Fähigkeiten und Kompetenzen aber sehr gering. Ne? Also ganz typisch bei Menschen, wo man irgendwie denkt, warum bist du eigentlich hier? Eigentlich kannst du gar nichts. Das ist tatsächlich das komplette Gegenteil. Menschen, die sich sehr stark selbst überschätzen, aber eigentlich nur sehr geringe Kompetenzen haben. Bleiben wir jetzt aber einmal beim Imposter-Syndrom. Wie äußert sich das jetzt genau im Beruf? Und da würde ich gerne mal auf einen typischen Teufelskreis eingehen, der da immer abläuft, um das mal genauer zu illustrieren, was da abläuft, wenn wir zum Beispiel jetzt mit einer neuen Aufgabe konfrontiert sind, die uns vielleicht auch ein bisschen herausfordert und wo unsere Kompetenzen gefragt sind. Also wir haben diese Aufgabe und dadurch bekommen wir potenziell erstmal Angst und Unsicherheit und werden vielleicht nervös. Ist, weil wir denken, eigentlich kann ich das ja gar nicht. Ne? Eigentlich reichen meine Kompetenzen dafür gar nicht aus oder ne, es ist einfach alles ein Riesenmissverständnis, dass ich das jetzt tun, diese Aufgabe bewältigen könnte. Ne? Und dann versuchen wir, diese Angst, die innerlich aufgekommen ist, zu bewältigen. Und da gibt es so ganz unterschiedliche Bewältigungsstrategien. Mal ein paar Beispiele. Also etwas, was sicherlich alle kennen, ist Prokrastination, ne? Also Aufschieberitis, dass wir es einfach so lange aus Angst wegschieben, weil wir das Gefühl haben, wir können das doch eh nicht, dass wir es einfach ganz lange bis auf den letzten Drücker wegschieben und uns dann in so einer Nacht- und Nebelaktion zum Beispiel dran setzen, diese Aufgabe zu machen. Ein Gegenteil davon, was ich auch sehr spannend finde, ist die Präkrastination. Also wenn wir anfangen, uns übertrieben viel vorzubereiten und so intensiv eintauchen, dass es einfach total das Maß verliert. Ne? Also dass wir wirklich komplett übertreiben damit, um möglichst gut vorbereitet zu sein, zum Beispiel auf einen Pitch oder irgendwas anderes, eine Präsentation, whatever you name it. Also dass wir einfach so total überkompensieren. Das kann es auch geben. Und dann gibt es auch Menschen, die sind so Einzelgänger oder Einzelgängerinnen, die wollen dann einfach alles alleine machen, auch wenn es vielleicht eine Teamaufgabe ist, weil sie sagen, hey, wenn ich im Team arbeiten müsste, dann wäre das für mich ein Zeichen, dass ich das alleine nicht schaffen würde. Ne? Also kapseln die sich so total ab und versuchen das alles alleine zu machen, um selber diese Angst zu unterdrücken, dass sie es vielleicht eigentlich gar nicht können und nicht auf andere halt angewiesen sein zu müssen. Auch interessant. Und ein weiteres Beispiel, die PerfektionistInnen unter uns, die dann wirklich alles zu 110% richtig machen wollen, einfach um diese Angst einzudämmen, dass vielleicht etwas falsch sein könnte und sie dann dadurch auffliegen könnten. Ich bleibe jetzt mal gerade an dem Beispiel der Präkrastination, also dieser übertriebenen Vorbereitung, wo wir einfach total überkompensieren und versuchen dadurch diese innere Angst zu bewältigen. Ne? Nehmen wir jetzt mal an, wir haben extrem viel vorbereitet, es lief alles super gut, wir haben dann Erfolg mit dem, was wir tun und kriegen ganz positives Feedback. Dann haben wir eine ganz kurze Erleichterung. Ne? Also ganz kurz stellt sich dieses Gefühl ein, so von, oh, ein Glück. Ne? Und da kommt aber dann der Knackpunkt, dass wir es nicht schaffen oder Menschen mit Imposter-Syndrom es nicht schaffen, dieses gute Feedback, was wir da bekommen, Mensch, richtig gut gelaufen, ne, hast du mega gut gemacht, das zu internalisieren. Also wirklich zu sagen, das ist auf mich und meine Fähigkeiten und das, was ich da abgeliefert habe, zurückzuführen. Und eben nicht, es war einfach nur Glück oder Zufall. Ne? Also wir schaffen es nicht, das, was wir als Feedback bekommen, auf uns zu beziehen, als positives Feedback auf uns zu beziehen. Ne? Und dadurch stellt sich natürlich langfristig wieder das Gefühl ein von, oh Gott, ne, das war jetzt einfach nur die Situation und das ist jetzt halt mal zufällig gut gelaufen, aber eigentlich kann ich ja gar nichts. Und das Impostergefühl steigt dadurch natürlich langfristig dann wieder ganz stark. Und sobald die nächste Aufgabe um die Ecke kommt, fallen wir wieder in diesen Teufelskreis rein, die Angst bewältigen zu wollen, das positive Feedback nicht annehmen zu können und dass die Impostergefühle letztendlich dann doch immer weiter steigen. Führt natürlich dazu, dass wir unter ständigen Selbstzweifeln leiden, ne? Dass wir ständige Angst vorm Scheitern haben, vor dem Auffliegen. Und es gibt tatsächlich auch Untersuchungen, die zeigen, dass Menschen mit Imposter-Syndrom häufiger an Depressionen oder Angststörungen leiden. Also es kann tatsächlich auch klinisch relevante Ausmaße haben, dass wir dadurch an psychischen Erkrankungen leiden. Unabhängig von den Gesundheitsauswirkungen gibt es aber auch Folgen, die sich im Job bemerkbar machen. Nämlich, dass Menschen sich dadurch ganz stark selbst sabotieren. Zum Beispiel, um euch mal einige Dinge zu nennen, sie halten Ideen zurück. Ne, weil sie einfach denken, ach, das ist eigentlich ja eh Quatsch, was ich da vorstellen will oder was ich da denke. Da lachen mich nur alle aus und das geht total nach hinten los. Oder sie bewerben sich nicht auf bestimmte Stellen, weil sie dem glauben, sie sind dem nicht gewachsen, ne, oder weil sie einfach lieber so in vertrauten Gewässern bleiben und sich das nicht zutrauen. Also auch da kann es sein, dass man sich so stark selbst sabotiert, dass man vielleicht sogar immer wieder irgendwelche Jobs wechselt und auch Rollen sehr stark wechselt, weil man Angst hat, quasi weiter in die Tiefe zu gehen oder weiter die Karriereleiter weiter hochzusteigen, aus Angst, dass man dann ja erst recht jederzeit auffliegen könnte und dann das Dilemma richtig groß wäre und quasi der Super-GAU da wäre. Und durch so ständige Jobwechsel können wir das vermeiden, weil dann haben wir halt mal hier was gemacht und mal da was gemacht, aber es fällt halt nicht auf, dass die eigentliche Kompetenz ja scheinbar nicht da ist, was natürlich Blödsinn ist, aber das kann eine Bewältigungsstrategie sein. Was auch passieren kann, ist, dass Menschen mit Imposter-Syndrom gar nicht erst nach Feedback fragen und wenn es um Feedback geht, versuchen sich da ganz schnell rauszuwinden, weil sie es so schlecht annehmen können und weil sie so viel Angst haben, dass so eine Kleinigkeit dazwischen sein könnte, ein vielleicht ein bisschen kritisches Feedback, dass das der globale Beweis für ihre totale Unfähigkeit ist. Ne? Auch das kann passieren, dass Menschen das sehr stark vermeiden. Und ein letzter, sehr spannender Mechanismus, der aber eher unbewusst abläuft. Menschen mit Imposter-Syndrom suchen sich manchmal unbewusst Jobs, in denen sehr viel Druck herrscht, in denen sehr viel Kritik geäußert wird oder wo man sehr viel auch so einer schlechten und giftigen Kultur ausgesetzt ist, weil das für sie quasi immer wieder die Bestätigung ist von eigentlich kann ich ja gar nichts. Ne? Also wenn mir Menschen das ständig zurückmelden, dass das alles nicht genug ist, dass mir da noch was fehlt, dass meine Kompetenzen nicht genug sind, dann bestätigt das immer wieder diese innere Annahme und dadurch, dass wir ja alle Gewohnheitstiere sind und uns gerne wieder in ja, Umgebungen aufhalten, die uns sehr vertraut sind, unbewusst, ne, es passiert nicht bewusst, kann es gut sein, dass wir immer wieder in Jobs kommen, wo wir genau diesen Mustern ausgesetzt sind, ne, und dieser Kritik und diesen negativen Rückmeldungen, weil es unser inneres Selbstbild so sehr bestätigt. Und jetzt kommt natürlich die ganz große Gretchenfrage. Was kann man gegen das Imposter-Syndrom tun, beziehungsweise gegen diese Imposter-Gefühle tun? Es gibt einen ganz tollen TED-Talk von Valerie Young, den verlinke ich euch auch gerne nochmal in den Shownotes, die da drin auch nochmal betont, dass das Einzige, dass Menschen mit Imposter-Syndrom von Menschen ohne Imposter-Syndrom unterscheidet, die Gedanken über sich selbst sind. Weil Menschen mit oder ohne Imposter-Syndrom erbringen beide sehr gute Leistungen. Die haben tolle Fähigkeiten, die haben tolle Kompetenzen, die machen tolle Sachen. Aber Menschen mit Imposter-Syndrom können quasi keine positiven Gedanken über sich selbst oder Erfolge oder Lob oder Anerkennung wirklich auf sich beziehen und für sich annehmen und internalisieren. Ne? Also es auf sich beziehen. Die sagen ja immer wieder, dass ihre guten Leistungen durch Glück entstanden sind, durch Zufall oder weil andere einfach ihre Fähigkeiten gerade überschätzt haben. Und sie sagen auch gleichzeitig, ne, dass sie diese guten Leistungen nicht auf sich beziehen, aber schlechte Leistungen erst recht auf sich beziehen. Und da glauben sie, ich bin total unfähig. Habe ich auch gerade nochmal davor ja kurz erklärt, dass man dadurch manchmal ja auch unbewusst sich genau diese Umgebungen sucht, die einem immer wieder spiegeln, ne, wenn man zum Beispiel ein schlechtes Feedback bekommt, dass man ja eigentlich total unfähig ist und diese innere Annahme bestätigt. Ne? Also diese Gedanken über sich selbst, wie wir etwas auf uns oder eben auch nicht auf uns beziehen, die sind ganz zentral bei Imposter-Syndrom. Also wir beziehen gute Dinge, gute Erfolge, gute Leistungen nicht auf uns mit Imposter-Syndrom und wir beziehen schlechte Leistungen immer auf uns. Ne? Also Erfolge werden external attribuiert. Das gute Feedback war einfach Glück und die Führungskraft von mir, die war halt heute einfach gut drauf, die hatte einen guten Tag. Und Misserfolge werden internal attribuiert, also zugeschrieben. Ne? Ich hätte besser pitchen müssen, ich habe mich nicht genug vorbereitet, ich kann das eigentlich alles gar nicht. Das sind die Gedanken, die uns da durch den Kopf gehen. Das bedeutet im Umkehrschluss auch, dass wir Imposter-Syndrom dadurch besser in den Zaum bekommen, wenn wir unsere Gedanken über uns selbst verändern. Also, dass wir anfangen zu versuchen, okay, wenn etwas gut gelaufen ist, das auch als etwas zu beziehen, was mit uns zu tun hat. Und zwar internal. Also zum Beispiel, wenn wir jetzt sagen, hey, das war eine richtig gute Präsentation von dir, zu sagen, ich bin gut im Präsentieren. Anstatt zu sagen, meine Führungskraft war heute einfach gut drauf und deswegen hat sie mir ein gutes Feedback gegeben. Also das stärker auf sich und seine eigenen Fähigkeiten zu beziehen. Ich weiß, das ist sehr, sehr schwierig und manchmal hilft es auch einfach mal ganz kurz zu überlegen, okay, was ist jetzt meine Ad-Hoc-Reaktion? Es war jetzt einfach irgendwie Zufall und Glück. Und sich das vielleicht auch mal ganz kurz aufzuschreiben und dann vielleicht so 2, 3 andere Gedanken aufzuschreiben, die vielleicht ein Gegenentwurf dazu sind, die vielleicht nochmal die eigenen Kompetenzen und Fähigkeiten betonen, um auch selbst das nochmal mehr zu internalisieren. Das dauert oft eine Weile, das fühlt sich anfangs oft an wie so ein super komischer neuer Schuh, den man irgendwie noch nie getragen hat und der noch so ganz irgendwie steif und unbeweglich ist. Und je häufiger wir das aber versuchen, je häufiger wir diesen Schuh einlaufen, desto vertrauter wird es, ne? Und desto stärker schaffen wir es, vielleicht auch mal so ein Feedback unabhängig von dieser Ad-Hoc-Reaktion, die wir sofort haben und diesen Gedanken, der uns innerlich sofort durch den Kopf schießt, das war ja alles einfach nur Zufall, trotzdem auch noch so ein bisschen alternative Gedanken und innere Bewertungen mal uns selbst vorzuschlagen. Ne? Ganz liebevoll, ganz ruhig und in unserem Tempo. Das geht natürlich jetzt nicht mit dem Brecheisen, weil das so eingeschliffene Gedankenmuster sind. Aber versucht wirklich mal, euch das in diesem Moment bewusst zu machen. Was läuft da so als Spontanreaktion ab und welche anderen Sichtweisen gibt es vielleicht auch noch auf diese Situation? Warum die jetzt so gelaufen ist und was vielleicht auch was Positives mit mir zu tun hat. Außerdem mein zweiter Tipp ist, dass ihr versucht, die Situationen, die ihr da erlebt, auch wirklich mehr als eine Situation zu sehen und nicht als globalen Beweis dafür, dass ihr total unfähig seid und eigentlich nichts könnt. Also es gibt sicherlich kleinere Nuancen, werdet ihr feststellen, wenn ihr in eurer Erinnerung kramt, wo es vielleicht auch mal Situationen gab, da ist ein Feedback gut gewesen und ihr konntet das irgendwie ein bisschen besser annehmen, oder hat sich so ein bisschen kohärenter und stimmiger für euch angefühlt mit eurem Gefühl. Und dann gibt es halt wieder Situationen, da fühlt es sich nicht so stimmig an. Aber da auch nochmal zu gucken, welche kleinen Nuancen gibt es denn da und vielleicht kann ich das jetzt einfach erstmal nur als eine Situation von ganz vielen sehen und auch nochmal mir selber so zeigen, hey, es gibt auch ganz viele andere Situationen, da sind Dinge wirklich gut gelaufen und da konnte ich das auch ein bisschen wenigstens annehmen. Und da mal auf die Suche zu gehen, was war denn das, warum ich das besser annehmen konnte? Also, dass ihr weggeht von diesem ganz oder gar nicht denken, sondern auch euch nochmal klar macht, ich kann gar nicht 100% des Tages immer und überall eine totale Vollkatastrophe sein und ganz schlecht sein, sondern es gibt vielleicht auch so granulare Unterschiede, die, wenn ich wirklich mir erlaube, da genauer hinzugucken, die ich auch wahrnehmen kann und da einfach so nicht durch diesen inneren Filter quasi auch mit durchfließen zu lassen. Weil sonst filtern wir ja quasi nur das Schlechte, geht alles durch und alles Positive prallt so ab. Und wenn man genauer hinguckt, dann gibt es oft aber doch so 1, 2 positive Sachen und gibt die mal ruhig mit in diesen Filter rein, damit einfach euer Gesamtblick darauf ein bisschen lockerer und flexibler wird und ihr mehr diese granularen Unterschiede feststellen könnt. Das wird euch helfen, damit ihr auch nochmal mehr dem auf die Schliche kommt. Gibt es vielleicht ganz bestimmte Situationen, wo ich das besonders stark habe? Und manchmal gibt es ja auch die Option zu gucken, hey, wie kann ich auch dafür sorgen, dass ich vielleicht diesen Situationen nicht mehr so sehr ausgesetzt bin? Manchmal muss das ja auch nicht sein, um sich selbst auch zu schützen, ne? Und um vielleicht auch positive Erlebnisse und Momente auch noch mehr in das innere Gedächtnis mit einfließen zu lassen und die potenziell negativen Erlebnisse sich davor auch einfach ein bisschen zu schützen und zu sagen, nee, bestimmte Dinge mache ich dann vielleicht auch einfach nicht mehr, weil es mich immer so stark in dieses Impostor-Gefühl reinkickt. Ein dritter Tipp, der auch mit dem einhergeht, was ich jetzt vorher schon gesagt habe bei den anderen zwei Tipps. Es geht ja bei Impostor ganz viel darum, dass wir es schaffen, Erfolge zu internalisieren, also sie auf uns zu beziehen und zwar auch stabil auf uns zu beziehen. Es braucht ein bisschen Übung, habe schon gesagt, das ist wie so ein Turnschuh, den man einläuft. Da kann man sich aber tatsächlich selbst ganz gut unterstützen, zum Beispiel indem man jeden Tag vielleicht eine Fähigkeit von sich aufschreibt, die einem in einer bestimmten Situation geholfen hat. Also zum Beispiel, ich war besonders empathisch in einem Gespräch oder ich war besonders durchsetzungsfähig in einem Gespräch oder ich konnte meine Spontanität, mit der ich sehr gut Gruppen vielleicht mitnehmen kann, sehr gut nutzen heute, dass ihr einfach diese Fähigkeiten von euch selbst nochmal entdeckt und richtig festhaltet. Eine andere schöne Übung, die ich sehr mag, ist das sogenannte, ist die Kaffeebohnenübung oder kann man auch mit Linsen zum Beispiel machen. Also Hauptsache, es sind so kleine trockene Items, die man sich in die Hosentasche stecken kann. Und zwar könnt ihr die in die eine Hosentasche stecken, zum Beispiel die rechte. Und jedes Mal, wenn eine gute Sache an dem Tag gerade passiert, wenn ihr ein gutes Feedback bekommt oder eine positive Rückmeldung, euch vielleicht jemand positiv begegnet, packt ihr eine Kaffeebohne von der rechten Hosentasche in die linke Hosentasche. Und am Ende des Tages schaut ihr dann mal, wie viele Bohnen denn eigentlich so oder Kaffeebohnen oder Linsen nach links in die linke Hosentasche gewandert sind. Und das ist eine sehr schöne Übung, um einfach auch nochmal zu sehen, da gab es ja doch heute einiges. Ne? Und es schult uns auch unsere Achtsamkeit und Aufmerksamkeit für diese Momente, damit sie eben nicht komplett von uns abprallen, sondern auch mit einfließen in das, was wir am Tag bewusst erleben. Und eine letzte Sache auch bei diesem Thema Erfolge internalisieren. Es gibt Menschen, die uns positives Feedback geben und die sagen, hey, ne, das fand ich richtig toll, wie du das gemacht hast. Und versucht mal zu üben, dann einfach nur zu sagen, danke, das freut mich. Ne, also nicht diesem Impuls nachzugeben von, ach ja, ne, war heute einfach irgendwie ein guter Tag vom Publikum oder es was auf irgendwas anderes zu beziehen, sondern es vor allen Dingen einfach mal kurz sacken zu lassen, kurz diesen Impuls zu unterdrücken und zu sagen, danke. Es freut mich. Kannst auch mal vielleicht da eine Rückfrage stellen an die Person, die dir ein positives Feedback gegeben hat, mal zu fragen, hey, was hat dir denn besonders gut gefallen an dem, was ich da gemacht habe? Bei mir ein Beispiel, ich habe immer wieder das Gefühl, dass ich irgendwie denke, beim Präsentieren, ich bin super nervös und die Leute merken das und eigentlich kann ich doch gar nichts und es fliegt gleich auf. Und was ich dann eben immer oft frage nach diesen Sessions, wo alle immer super begeistert sind und mir total gutes Feedback für geben und sagen, hey, es ist total konkret, es ist nahbar, es ist anfassbar, es sind tolle Beispiele, tolle Tools. Und dann nochmal konkret zu fragen, was war denn da, was dir besonders gut gefallen hat? Ne? Und dann sagen Menschen mir zum Beispiel oft, hey, man kann mir total gut zuhören. Man hängt mir so an den Lippen. Ne? Und ich habe so viele konkrete Tipps einfach an die Hand gegeben, wo sich jeder was aussuchen kann. Und wenn man das dann einmal hört, ist es schon mal schön, okay, sag ich gut, durchatmen, ne? Erstmal danke, das freut mich sagen. Und wenn man es aber dann vielleicht 3, 4, 5, 6 Mal hört, dann fängt es so ein bisschen an, mehr durchzusickern. Und das kann total helfen, da nochmal genauer nachzufragen, was genau ist es denn, was dich da begeistert hat oder warum dieses Feedback jetzt von dir so positiv ausgefallen ist. Das kann auch sehr helfen. Das waren ja jetzt alles Situationen, die sehr stark auch auf Arbeit bezogen sind und auf den Job. Und ich möchte aber hier auch trotzdem nochmal sagen, dass wir auch immer zusehen sollten, dass wir außerhalb des Jobs versuchen, ganz bestimmte Talente und Fähigkeiten, die wir haben, auch dort ja zur Geltung zu bringen und auch darüber zu sprechen. Also, dass wir vielleicht auch nochmal schauen, hey, welche überdauernden Fähigkeiten und Talente haben wir denn, die jetzt nicht nur auf unsere Leistungen speziell bezogen sind, also sowas wie, hey, du kannst einfach toll präsentieren, sondern vielleicht eher sowas Überdauerndes wie, du kannst gut Geschichten erzählen oder du hast tolle Worte, mit denen du viele Metaphern benutzt und es sehr anschaulich einfach Dinge erzählen kannst. Das kann ja im sozialen Umfeld genauso hilfreich sein wie jetzt im beruflichen Umfeld. Ne? Also, dass wir da nochmal gucken, dass wir schauen, welche Fähigkeiten habe ich eigentlich über alle meine Lebensbereiche hinweg und wo machen die sich positiv bemerkbar, um nochmal mehr zu merken, hey, ich habe das jetzt nicht nur im Privatleben, natürlich habe ich das auch im Arbeitsleben und in anderen Lebensbereichen. Und das ist etwas, was stabil ein Talent von mir ist, eine Fähigkeit von mir ist. Da kann man es manchmal auch ein bisschen besser annehmen. Übrigens glauben wir ja auch sehr oft, dass es auf 2, 3 Skills ankommt, die ungefähr 90% unserer Wertigkeit ausmachen. Also jetzt mal so ganz klischeehaft gesprochen in der Arbeitswelt. Man muss durchsetzungsfähig sein, man muss wortgewandt sein und charismatisch sein. Und dann glauben wir, dass das die 3 Skills sind, auf die es tatsächlich ankommt. Und das ist natürlich totaler Quatsch, ne? Wir alle haben ganz unterschiedliche Fähigkeiten, Kompetenzen, Talente und alle davon sind wichtig und machen uns als Gesamtperson aus mit unserem Gesamtpotpourri an Fähigkeiten, die ganz individuell zu dem Gelingen von Projekten oder Aufgaben beitragen, ne? Also das mal ganz schnell streichen, dass es wirklich auf kleinere, wenige Kompetenzen ankommen würde. Das ist auch, glaube ich, etwas, was uns so eingeimpft wurde, dass man so, so und so sein muss. So ist es aber nicht, ne? Ganz viele Fähigkeiten tragen dazu bei, dass wir genau so gut sind, wie wir sind. Nun noch ein paar abschließende Worte dazu, wie wir andere Menschen mit Imposter-Syndrom unterstützen können. Weil es ist nicht selten, wir haben vorhin schon gehört, dass so schätzungsweise 70% damit schon mal irgendwie in Kontakt waren, auch wenn das eine ja umstrittene Zahl ist. Aber wir hören das ja durchaus häufiger mal, dass Menschen wirklich an ihren Fähigkeiten zweifeln. So, was können wir da tun, wenn wir Kollege oder Kollegin sind? Erstmal versucht wirklich Feedback zu bestimmten Kompetenzen oder Fähigkeiten einer Person so unmittelbar und regelmäßig wie möglich zu machen und versucht dabei vor allen Dingen ja überdauernde Fähigkeiten zu betonen, also zum Beispiel das Talent frei zu sprechen oder ich habe vorhin schon gesagt, eine Metaphern zu nutzen. Das ist eine ganz tolle, überdauernde Fähigkeit, die jetzt nicht nur an einem Tag besonders glänzt, sondern worin die Person vielleicht auch an ganz vielen Tagen in ganz vielen anderen Situationen sehr gut ist. Und wenn man das nochmal betont, dann kann es leichter fallen, dass die Person das auch für sich anerkennt. Wenn du jetzt vielleicht im Recruiting zum Beispiel bist oder vielleicht auch eine Führungskraft bist, dann kannst du auf 2 Sachen ganz besonders achten. Und zwar zum einen sind das, ich habe es vorhin schon angesprochen, große Karriereveränderungen. Wenn ständig es größere Karriereveränderungen gab, kann das, muss es nicht, aber es kann ein Hinweis darauf sein, dass die Person an Imposter-Syndrom leidet, ne? Weil sie sozusagen sich nicht traut, auf der Karriereleiter weiterzugehen und sich dann wieder eher einem ja, ganz anderen Feld, einer ganz anderen Branche, einem ganz anderen Aufgabenspektrum zuwendet, weil sie so sehr Angst hat, dass sie in dem ursprünglichen Aufgabenspektrum, in dem sie war, vielleicht irgendwann auffliegen könnte und dann lieber komplett wechselt und was ganz anderes macht, damit das nicht auffliegt. Ne? Das kann passieren, muss nicht sein. Also auch ne, da ungerade Lebensläufe und sehr bunte und diverse Lebensläufe können auch ganz andere Gründe haben, ist es mir auch wichtig zu sagen, aber das kann ein Hinweis darauf sein. Und besonders als Führungskraft achtet wirklich darauf, dass Menschen, die vielleicht eher zu Selbstzweifeln neigen, dass ihr die gut im Blick habt, was Überlastungssignale angeht. Weil ich hatte auch vorhin schon angesprochen, es gibt Menschen, die dann so in die krasse Überkompensation gehen und so extrem viel vorbereiten und sich so massiv in diese Aufgaben reinschmeißen, dass sie eher zu viel als zu wenig machen und das natürlich ein totales Rezept für Überlastung, Stresssymptome, Burnout etc. ist. Also da könnt ihr definitiv auch nochmal drauf achten. Also, kleine Zusammenfassung für heute. Schaut, wenn ihr Impostor-Gefühle kennt, dass ihr es schafft, immer mal wieder Erfolge, gute Dinge, Sachen, für die ihr vielleicht gelobt oder gewertschätzt wird, mehr auch zu versuchen zu internalisieren, auf euch zu beziehen, es vielleicht auch mal aufzuschreiben, auch mal eine kleine Selbstreflexion in diese Richtung zu machen. Und wenn ihr mit Menschen zu tun habt in eurem Umfeld, versucht die wirklich positiv darin zu unterstützen, überdauernde Fähigkeiten und Kompetenzen für sich auch anzuerkennen. Ich habe eine Empfehlung für euch. Ich hatte vorhin schon gesagt, der TED-Talk von Valerie Young, den werde ich definitiv nochmal in den Shownotes verlinken. Und es gibt noch eine andere tolle Podcast-Folge von SWR2 Wissen. Und zwar heißt die, warum Menschen Hochstapler sind oder sich dafür halten. Ist auch generell ganz interessant, auch nochmal zum Hochstapler-Syndrom sich etwas schlau zu machen. Also die verlinke ich auch nochmal in den Shownotes. Hinterlass mir gerne eine Bewertung, wenn dir diese Folge weitergeholfen hat, wenn du sie gut fandest oder schick sie auch gerne an andere Menschen. Wie gesagt, wenn du Themenwünsche hast, schick mir gerne eine Nachricht über Instagram oder für LinkedIn. Ich sammle gerade für 2025, also jetzt ist deine Chance, dass du hier ganz aktiv mitwirken kannst. Unter anderem ist da auch mein Buch sicherlich eine gute Inspirationsquelle. Also wenn du sagst, hey, das und das Kapitel oder den Aspekt aus dem Buch, den würde ich irgendwie gerne nochmal als Podcast-Folge aufbereitet haben, vielleicht nochmal mit dem ein oder anderen Blickwinkel drinne, dann sag mir bitte unbedingt Bescheid. So. Noch mehr Informationen zu mir und meiner Arbeit gibt's wie immer auf meiner Website evaelisaschneider.com. Und in diesem Sinne wünsche ich dir jetzt einen wundervollen Tag. Vielen Dank fürs Zuhören und dass du heute Zeit in deine mentale Gesundheit investiert hast. Ich bin Eva und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.